Und überhaupt bin ich sehr dankbar für dieses Thema Raum für Gott. Wir haben es bewusst gewählt, weil es in diese Fastenzeit passt. Diese Zeit vor Ostern, wir hatten ja jetzt eine Themenreihe, da ging es immer um konkrete Themen, die auch irgendwo verknüpft waren mit Baustelle, mit Gemeinde als ein Ort, wo wir auch etwas tun, wo wir uns begegnen. Aber ich möchte das Ganze heute nochmal ein Stück reduzieren, wirklich auf diesen Raum, wie es jetzt schon öfter auch gefallen ist. Und was mir wichtig geworden ist, um überhaupt Raum für Gott in meinem Leben zu finden, brauche ich erstmal einen Blick, einen weiten Blick. Und ja, wer möchte das nicht, in seiner Begrenzung mal einen weiten Blick zu haben? Wir wohnen in einem Altbau in der Innenstadt. Das sind sehr schöne, hohe, helle Räume. Wenn die Sonne scheint, fantastisch, das Licht durchflutet. Aber was ich nicht habe, ist ein Ausblick. Ich gucke drüben 20 Meter weiter auf eine Häuserfront. Und wenn ich dann bei uns im Erker rausgucke, links oben sieht man ein bisschen vom Galgenberg und rechts sieht man so ein bisschen ins Tal runter und drüben den Stadtwald. So ist das halt, wenn man in einem Tal wohnt, im Elstertal. Ich weiß, es sind hier auch welche, die wohnen in Kraftsdorf oder in Reichenbach. Das sind ganz enge Täler. Ihr habt auch keinen großen Ausblick. Also ich merke, den Blick so in die Ferne schweifen zu lassen, das geht nicht immer automatisch im Alltag. Ich muss mich dazu auch bewegen, vielleicht auch wohin bewegen. In Thüringen, vielleicht mal Richtung Rennsteig. Oder irgendwohin oder gerne auch nach Sachsen, wo man mal einen Überblick hat über die Hügel und drüber schauen kann. Wer von euch liebt die Berge? Boah. Und wer das Meer? Eindeutig Meer. Aber mir geht es persönlich so, ich war früher auch mehr der Bergetyp und da schaffen wir jetzt nicht mehr so hoch und da fahren wir gerne ans Meer, weil an beiden Orten erlebe ich diese Weite. Man kann am Meer stehen und einfach nur aufs Wasser schauen und fühlen, wie klein ich eigentlich doch bin. Und wie groß die Welt und wie groß vor allem der Schöpfer. Und genauso geht es mir, wenn ich irgendwo oben stehe und einen weiten Blick in die Ferne habe. Aber entscheidend ist, ich muss mich dorthin bewegen. Um Weitblick zu haben, um in die Weite zu schauen, muss ich mich bewegen. Da kommt kein fliegender Teppich und holt mich ab. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist schon 15 Jahre her. Man sieht, die Haare waren noch nicht ganz so grau. Wir waren damals in Österreich, in der Gegend vom Großvenediger, also da, wo die mächtigen schneebedeckten Berge auch sind. Und tatsächlich hatten wir dort von der Unterkunft auch nur so ein bisschen Berggipfel gesehen, aber keine große Aussicht. Und ich habe mich sehr gefreut, habe dort einen älteren Erzgebirger kennengelernt und wir wollten gern mal auf den 3000er und unsere Frauen waren froh, dass wir jemand hatten als Partner und so sind wir dann zu zweit losgegangen. Ich muss mich bewegen. Wir sind vor Sonnenaufgang los, damit wir die 2000 Höhenmeter schaffen. Also nicht auf 2000, sondern wir sind unter 1000 losgegangen auf 3300 Meter an einem Tag und wieder runter. Und das waren stundenlang guter Fahrweg und Fußweg, bis wir dann schließlich in einen Steig rein sind und dann ging das eben über gut gesicherten Klettersteig, bis wir endlich mittags bei 2500 Meter auf einer Hütte ankamen und rundherum diese 3000er Gipfel. Aber wir wollten ja hoch. Also haben wir uns das angetan und sind noch die 700-800 Meter hochgestiegen über Geröllfeld, schneebedeckt, auf allen Vieren, bis wir endlich dort oben waren. Und dieses Bild hat mich nochmal inspiriert, tatsächlich Jesaja 43 kommt dann aber erstmal mit einem Psalmwort aus dem 31. Psalm. Da singt David: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du bist mein starker Fels und eine Burg, sagt David. Wer schon mal auf einem Berggipfel stand, das muss ja nicht immer über 3000 sein, und auf so einem massiven Fels, der weiß, was es heißt: Gott, du bist meine Burg, mein Fels. Und du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und jetzt kommt das Entscheidende, ihr Lieben. Als David diesen 31. Psalm gedichtet hat, mit diesem Wort, stand er nicht auf diesem Käskogel mit 3291 Meter im Urlaub und hat sich frei gefühlt und hat gesagt, endlich den Blick in die Ferne schweifen lassen, sondern wenn ihr zu Hause mal diesen 31. Psalm lest, es ist ein Psalm in den Niederungen des Lebens. David schreibt da zum Beispiel: Sie haben mir ein Netz gestellt. David ist in Situationen, wo man ihn für seinen Glauben verfolgt hat, wo man ihm nachgestellt hat, wo Menschen ihm mit Hass begegnet sind. Sie wollten ihn zu Fall bringen. Sie haben mir ein Netz gestellt, sagt er. Das war kein Urlaubsgefühl. Und er ruft da auch aus, auch in diesem Psalm 31, mir ist Angst. Ganz existenziell, mir ist Angst. Und in einem anderen Vers heißt es, meine Kraft ist verfallen. Das sind die Momente, in denen David dieses Lied oder diesen Psalm gedichtet hat und sagt, aber du, Herr, bist mein Fels und eine Burg und du stellst meine Füße auf weiten Raum. Also David singt dieses Lied in seiner Lebensrealität. Und das ist doch die eigentliche Frage. Auch Christsein ist doch kein Urlaubsreisen. Also sprich, wenn ich mal im Urlaub bin und das genieße, dann werde ich es schon irgendwie ertragen, dass ich durch den Alltag komme, um dann vielleicht in 4, 5 Monaten wieder im Urlaub zu sein. Oder um das mal im christlichen Kontext zu sagen, ich weiß Leute, die freuen sich, wenn sie auf eine Tagung oder Konferenz fahren, weil sie da ganz viel neue Kraft tanken in Gemeinschaft mit anderen. Aber wenn das mein Christsein ausmacht, dass ich sozusagen nur von einem Event zum anderen hoppe, dann werde ich spätestens im Alltag, wenn die 39,5-Stunden-Woche wieder da ist, das Hamsterrad, die Sorgen, werde ich das wieder vergessen. Und deswegen ist es für mich die Frage entscheidend, wie erlebe ich in den Tälern im Elstertal oder in Kraftsdorf, wie erlebe ich da, dass meine Füße auf weitem Raum stehen und wie kann ich trotzdem, trotz aller Beengung, diesen inneren Weitblick finden. Da, wo Ingrid hat eben so Fragen gestellt, wo hast du Raum für Gott? Ja, ich sage aber mal, da wo wenig Zeit ist. Das ist ja schön, wenn einer im Ruhestand ist und hat die ganze Woche Gestaltungsmöglichkeiten. Aber wie ist denn das im Hamsterrad, wenn die 4 Kinder ihren Tribut zollen und jeder ruft und braucht und oder wo vielleicht die Krankheit da ist? Wenn du früh aufstehst und merkst, das kostet schon eine Stunde, bis ich mal in die Gänge komme. Oder wir haben uns eben erinnert an unsere Glaubensgeschwister, die hier zu dieser Gemeinde gehören und für die wir auch mit Verantwortung tragen, die im Pflegeheim sind. Oder gerade eben unser Dietmar im Krankenhaus. Oder Zukunftsängste. Auch das gehört zu den Niederungen des Lebens. Dass wir umgeben sind von so vielen Menschen, die immer wieder sagen, ich weiß ja nicht, was morgen wird, was kommt auf uns zu. Und da habe ich mir die Frage gestellt, bei all dem, das ist die Lebensrealität, bei all dem immer wieder auf die Suche zu gehen, nach der Frage, mich auszustrecken, wie und wo erlebe ich Raum, einen weiten Blick für Gott in meinem Leben. Und da habe ich euch noch ein zweites Bild mitgebracht, ist ein bisschen ähnlich. Raum für Gott. Nochmal das Bild vom Berg, vom Gipfelkreuz. Für mich haben diese Gipfelkreuze eine ganz starke Symbolik. Warum haben Menschen Kreuze auf Berggipfel gestellt? Ja? Dieses Gipfelkreuz ist für mich immer das Symbol, Gott ist da. Das Kreuz ist ein Bild für den auferstandenen Jesus. Da hängt Jesus nicht mehr am Kreuz, sondern es ist das leere Kreuz. Dieses Zeichen unseres Glaubens. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Und dort, an diesem Kreuz, an diesem symbolischen Gipfelkreuz, dort findet die Begegnung statt, die wir brauchen. Ich habe die Woche mal bei der Eröffnung der israelisch-jüdischen Kulturtage ein Zitat von Martin Buber, von dem jüdischen Religionsphilosophen, gehört. Er hat gesagt, jedes wirkliche Leben ist Begegnung. Echtes Leben findet in Begegnung statt. Und deswegen ist dieses Gipfelkreuz oder das Kreuz überhaupt für mich ein Bild auf Begegnung. Es ist ja so Trend heute, dass Menschen durchaus sich Zeit nehmen, sich zurückziehen, vielleicht Fastenzeiten machen, meditieren, auf die ein oder andere Art. Aber ich sage euch, ihr Lieben, wenn am Ende des Weges nur ich selber bin, damit ich zu mir komme, damit ich mich suche, dann werde ich am Ende ankommen bei Ich und Ich und werde feststellen, der Rucksack, den ich trage, ist dort genauso. Mein Charakter nehme ich mit. Wenn ich nur im Leben versuche, zu mir selbst zu kommen, werde ich immer am Ende in einer Sackgasse sein. Und deswegen ist für mich dieses Bild vom Kreuz oder vom Gipfelkreuz, dieses Bild nach der Begegnung, von der Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit dem auferstandenen Jesus am Kreuz, und das ist die Botschaft, am Kreuz entsteht der Raum für Gott. Ganz egal, wo ich bin, ob ich Musik höre, ob ich esse, ob ich schlafe, ob ich auf Arbeit bin, ob ich in der Natur bin, hat jemand vorhin gesagt, aber die Begegnung, die innere Begegnung findet am Kreuz statt. Und ich möchte euch gerne drei Perspektiven aufzeigen, wie wir diesen Raum für Gott in unserem Leben erfahren können. Also Perspektive heißt ja nur, wohin ich meinen Blick richte. Manchmal, wenn ich mich umdrehe, habe ich einen anderen Blick. Und dazu, jetzt kommt die Ingrid ins Spiel, habe ich mir ein paar Zitate aus, ein paar seelsorgerliche Worte, könnte man auch sagen, aus dem zweiten Teil im Jesaja-Buch im Alten Testament genommen, nämlich Jesaja 43, weil Gott da so persönlich zuspricht. Er spricht persönlich in unser Leben. Und da möchte ich gerne die versuchen, Antwort zu geben auf diese Frage, wie entsteht Raum für Gott? Die erste Perspektive ist, Raum für Gott entsteht, wenn wir ihm unsere Vergangenheit geben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Gott deine Vergangenheit zu geben? Der eine blickt auf kurze, der andere auf längere Lebensstrecken zurück. Aber letztendlich ist es immer so, dass unser Leben in der Vergangenheit auch ein Leben ist, das Schuld aufhäuft, Unzulänglichkeiten aufweist. Viele Wunden, viele Flecken, die ich gerne ausblende. Und vielleicht hast du in deinem Leben irgendwann mal einen Punkt erlebt. Bei mir war das 1992. Das habe ich Bekehrungserlebnis genannt. Ein Tag der Umkehr, an dem ich gesagt habe, ich möchte mein Leben in eine neue Richtung lenken. ich habe bis jetzt ohne Gott, ich möchte mit Gott weitergehen, mit Jesus an meiner Seite. Und ich habe da meine Vergangenheit abgegeben, habe sie Jesus gegeben, habe einen neuen Weg eingeschlagen. Das ist ein Aspekt meiner Vergangenheit. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich auch getan. Und trotzdem ist die Vergangenheit auch von 1992 bis zum gestrigen Tag auch meine Vergangenheit. Und ich habe seit meinem Bekehrungserlebnis auch noch viel verpfuscht. Versagen, Versäumnisse, wo ich heute zurückschaue und sage, was hätte ich tun können in dieser Zeit? Kleinglaube, wo ich mehr auf mich selber vertraut habe als auf den lebendigen Gott und seinen Zuspruch. Nimm dir doch mal Zeit für deine Vergangenheit. Es lohnt sich. Denn dann hörst du Jesaja 43, das ist am Anfang unseres Gottesdienstes schon mal gefallen, dieses Zitat, dass dieser allmächtige Gott dir zuspricht. So spricht der Herr, der dich gemacht hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott scheut sich nicht vor meiner Vergangenheit. Denn dass er ans Kreuz gegangen ist, liegt auch in der Vergangenheit. Jesus sagt, ich habe dich erlöst. Und für alles, was du in deinem Leben aufgehäuft hast an Schuld und an Versagen, bin ich ans Kreuz gegangen. Ich habe dich erlöst. Wir greifen als Christen immer darauf zurück. Unser Heil liegt vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Dort hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und Raum entsteht, wenn wir unsere Vergangenheit öffnen. Wenn wir sie aufmachen, wenn wir unser Herz aufmachen für Gott, wenn wir nicht einfach nur vergessen, unter den Teppich kehren, verdrängen, vielleicht sagen, ach, die unangenehmen Sachen schieben wir lieber weg, sondern zu wissen, für meine Vergangenheit ist Erlösung da, Versöhnung, Vergebung, nicht aus mir selbst, sondern aus Jesus heraus. Und ich halte das für eine ganz wichtige Perspektive, um diesen Raum mit Gott zu entdecken. Weil ich dann weiß, alles das, was hinter mir liegt, das kann mich nicht, das überschattet mich nicht mehr. Das hat keine Macht über mein Leben. Das muss mich nicht runterdrücken, sondern ich kann dankbar zurückschauen auf diesen Gott, der mich mit Namen gerufen hat, dass ich ihm nachfolgen darf. Also ich sage es mal nur mit anderen Worten, der Blick zurück in die eigene Vergangenheit hilft uns oder hilft mir, mein Leben einzuordnen. Deswegen der erste Gedanke, Raum für Gott entsteht da, wo wir uns unsere Vergangenheit öffnen. Der zweite Gedanke ist, Raum für Gott entsteht da, wo wir mit ihm unsere Gegenwart gestalten. Heute. Das heißt mal so lapidar im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann macht eure Herzen nicht hart. Heute. Heute ist dein Tag. Die Welt lebt viel zu sehr aus hätte und wäre. Hätte ich doch. Das hat man gerade. Das brauche ich nicht mehr. Wenn ich mich meiner Vergangenheit stelle und mit Jesus unterwegs bin, kann ich dieses Hätte durchstreichen. Und dieses Wäre, das ist ein Ablenken vom Heute oft. Ach, wenn doch, dann würde ich. Tu doch, was in deinen Möglichkeiten steht. Aber komm im Heute an. Ich habe das oft gemerkt bei mir selbst. Das war schon in jungen Jahren so, vielleicht ist es Teil meiner Art, meines Charakters. Ich habe oft im Winter gedacht, ja, wenn im Sommer, dann habe ich mehr Zeit für das und das. Und im Sommer habe ich gedacht, ja, wenn der Winter kommt, dann ist weniger im Garten und weniger. Nee, das Lebensgeheimnis liegt im Heute. Das Lebensgeheimnis liegt in der Gegenwart. Und wir haben eben gehört, Jesus hat uns mit Namen gerufen, du bist mein. Und wenn er mich gerufen hat, dann darf ich ihm heute nachfolgen. Wir haben diese Geschichten in den Evangelien, wo Jesus sagt zu Petrus, zu Andreas, zu Johannes, zu Jakobus, folge mir nach. Und sie lassen alles liegen und folgen Jesus nach. Und dann können wir die Zusagen, die uns auch im Jesaja 43 begegnen, ganz persönlich im Heute erleben. Und da heißt es zum Beispiel, wenn du durchs Wasser gehst, dann sollen dich die Ströme nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollen dich die Flammen nicht verbrennen. Das sind fast martialische Bilder. Aber das ist die Zusage Gottes, ich bin heute für dich da. Und egal, wo du heute stehst, egal, wie es dir geht, ich bin da, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin. Im Alten Testament erleben wir das so ausdrucksvoll, dass Gott sich offenbart. Die Juden nennen ihn Jahwe. Ich bin, der ich bin. Gott ist ein Gott der Gegenwart. Gott ist nicht ein verstaubtes Kreuz, sondern Gott ist heute der ich bin. Da heißt es zum Beispiel, Vers 4, Jesaja 43, ich habe dich lieb. Nicht, ich hatte dich lieb und wenn du mal so geworden wärst, wie ich mir das gewünscht hätte, würde ich dich noch viel mehr lieben. Gott sagt heute in deinem Leben, ich habe dich lieb. Und in Vers 5, so fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Heute. Und ich glaube, gerade dann in Situationen, wo wir merken, dass der Alltag uns wenig Raum lässt. Vielleicht ist deine Arbeit gerade kräftezehrend. Vielleicht dein Leben gerade in einer kräftezehrenden Phase. Gerade da, wo uns der Alltag diesen Raum nicht gibt und wo du vielleicht hier sitzt und sagst, es ist schön und gut, dass ihr hier alle Räume findet und dass ich Dienstag hierher gehen kann und dass mich Peter einlädt ins Gebetshaus, in den Gebetsraum in der Humboldtstraße, aber ich habe gerade keine Zeit, keinen Raum, keine Kraft. Dann genügt das eine zu wissen, er, Jesus, ist heute, ist jetzt für dich da. Es genügt. Also die Perspektive, Raum findest du in der Gegenwart, wenn du mit Jesus deine Gegenwart gestaltest. Und dann, naja, ihr erratet meine Gedanken, erwächst natürlich noch eine Perspektive. Und das ist die nach vorne. Als Christen haben wir das Vorrecht, dass wir offen und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können. Weil wir heute mit Gott unterwegs sind, wissen wir, dass er morgen auch mit uns geht. Und das ist die dritte Perspektive. Raum für Gott finde ich im Blick für die Zukunft. Ich habe das mal überschrieben mit Heilserwartung. Dieses ganze Jesaja-Buch ab Kapitel 40 ist diese Heilserwartung. So spricht der Herr, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist ein Gott, der uns das Heil vor die Füße legt, Heilserwartung. Und da heißt es im Vers 18 und 19, Jesaja 43, achtet nicht auf das, was vorher war, sondern siehe, ich will ein neues machen. Jetzt soll es aufwachsen und ihr werdet erfahren, dass ich Weg in der Wüste mache und Wasserströme in der Einöde. Das ist die Perspektive nach vorne. Gott geht mit dir auch ins Morgen. Und das heißt, siehe, ich will ein Neues schaffen. Jeder Tag in deinem Leben ist eine neue Chance für diesen Raum mit Gott. Versöhnt mit deiner Vergangenheit, lebend im Hier und Jetzt, entsteht der Blick nach vorne. Christen haben eine Erwartungshaltung. bin immer wieder erstaunt, wie früh Menschen anfangen, über ihr Renteneintrittsalter nachzudenken. Die Mit-30er oder 40er, die dann sagen, ja, ich habe ja jetzt noch 25 Jahre oder vielleicht sind es dann noch 27,5 Jahre. Hat ja auch manchmal sein Gutes, dass man Etappenziele absteckt. Aber die andere Seite ist doch, lebe ich mein Leben wirklich in die Zukunft ausgerichtet nur darauf hin, dass ich weiß, wann mein Renteneintrittsalter kommt? Ich war vor 14 Tagen in einem Haushalt, da hatte der Mann ganze 10 Tage seiner Rente und ist dann plötzlich verstorben. So oft schon haben Menschen gesagt, wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich Weltreise. Und dann ging das vielleicht gesundheitlich gar nicht mehr. Und. Das heißt, Zukunftserwartung, diese Perspektive brauche ich heute. Das ist nicht gemeint, ich lebe mein Leben, bis ich dann mal Rente beziehe und dann gucke ich mal, was das Leben mir noch bietet. Das ist schräg, wenn wir das mal in dieser Perspektive Ewigkeit betrachten. Und andersrum denke ich immer, als Christ geht man doch eigentlich nicht in die Rente. Natürlich in seinem Berufsleben. Aber ich möchte doch mit 80, wenn ich das erleben sollte, genauso Jesus dienen, wie ich es heute tue. Ich möchte doch ihm nachfolgen. Und es ist doch völlig wurscht, ob ich das in einer Zeit meines Berufslebens tue oder wenn ich in Rente bin. Und ich freue mich immer über agile Ruheständler. Ich meine nicht die, die nicht aufhören können. Die meine ich wirklich nicht. Manchmal muss man einfach erkennen, dass die Zeit gekommen ist und die Geige weglegen oder das Klavier oder das Predigen oder sonst was im Leben. Sondern ich meine dieses mit dem Herzen Jesus nachzufolgen. Dafür gibt es doch keinen Ruhestand. Und das macht mich so froh, weil ich weiß, ich bin nicht abhängig von meiner Kraft oder von dem, dass ich sage, Mensch, ich merke, mit 53 ist das schon nicht mehr so wie mit 43, die Spannkraft lässt nach und wie ist das dann mit 60, sondern Zukunftserwartung heißt, ich lebe heute mit diesem Blick, mit dieser Perspektive nach vorne. Ein Leben zur Ehre Gottes, das am Ende diesen Blick auf eine Herrlichkeit hat. Und wir haben uns heute schon hier erinnert, Elisabeth Waldenmeier ist eine der treuen Seelen unserer Gemeinde. Sie ist 95 Jahre alt und sie liegt jetzt gerade im Sterben. Und es ist sehr bewegend, wenn man dann drauf schaut und denkt, hier sitzen Menschen, die sagen, Elisabeth war mir ein Lebensvorbild oder ist mir ein Lebensvorbild. Andreas, du hast es diese Woche so zum Ausdruck gebracht. Ein Mensch, der immer dankbar war. Ein Mensch, der andere ermutigt hat. Ein Mensch, der Kinder gesehen hat. Eine einfache Frau, die immer Fröhlichkeit um sich herum verbreitet hat. Die auch lebenslustig war. Die auch ihren hohen Geburtstag, noch ihren 95. auch feiern konnte. Diese Elisabeth ist gerade an einer Schwelle in ihrem Leben, wo wir sie nicht mehr erreichen. Wir können sie nicht mehr fragen, sie ist nicht mehr ansprechbar. Sie steht an der Schwelle zur Herrlichkeit, zum ewigen Leben. Das ist die Perspektive, die wir haben als Christen. Wir sind keine lebensmüde Gesellschaft, sondern wir sind lebenserwartend. Aber wir wissen, dass wir mit Jesus das Leben haben. Das haben wir heute und das haben wir in die Herrlichkeit hinein. Und ich möchte zum Schluss nochmal den Bogen zurückgehen in diesen 31. Psalm. Ich hatte euch gesagt, das ist der Psalm, in dem David in den Niederungen seines Alltags, in all seinem Stress, in seinen Sorgen erlebt, dass Gott seine Füße auf weiten Raum stellt. Und da ist ein Vers, den kann man mal schnell überlesen. Und das Interessante ist, dieser eine Vers sagt aus, dass David sagt, in deine Hände, Gott, lege ich meinen Geist. Also mein Leben, meine Seele, alles, was ich habe, lege ich in deine Hände. Und das Interessante ist, Es sind uns 7 Worte überliefert, die Jesus am Kreuz gebetet hat. Wir wissen nicht, was Jesus am Kreuz in diesen furchtbaren Stunden alles gesagt hat, aber 7 Worte sind uns überliefert. Und ein Wort davon ist nämlich das Zitat aus diesem 31. Psalm, dass Jesus bei seinem Tod, bei seinem Sterben aushaucht: In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Das ist Perspektive Ewigkeit. Denn du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott, heißt es da. Im Leben und darüber hinaus können wir uns diesem Herrn anbefehlen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn wir das tun, dann entsteht ein weiter Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserer Seele. Und vielleicht hier und da im Alltag findest du Ecken, wo du sagst, und jetzt nehme ich mir Zeit, um diesen Raum neu zu entdecken und füllen zu lassen. Amen. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns immer wieder ermutigst, unser Leben ja in die Hand zu nehmen, aber es mit dir in die Hand zu nehmen. Und du wünschst dir, Herr, dass wir dir Raum machen, dass wir uns dir öffnen. Und du lädst uns auch heute dazu ein. Und so bitte ich dich, dass du jeden, der hier ist, segnest. Und da, wo wir dich brauchen, ganz besonders brauchen, sei es im Blick auf die Vergangenheit, sei es in unserem Heute oder sei es in unseren Zweifeln für das Morgen, da schenk du deinen Frieden und deinen Segen, Herr, dass keiner weggeht, ohne bei dir anzukommen. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen.